Wie hast du dich heute vorbereitet, um in den Gottesdienst zu kommen? Frisch geduscht, die besten Sonntagskleider angezogen oder gerade so aus dem Bett gerollt? Mit viel Stress und Trubel, bis alles und alle bereit waren oder ganz entspannt? Und wie sieht's eigentlich innerlich aus? Fühlst du dich bereit, Gottesdienst zu feiern, Gott zu begegnen? Oder fragst du dich manchmal eher, ob du da gerade überhaupt hinpasst, ob du bei dem, was in deinem Leben gerade los ist, Gott überhaupt unter die Augen treten kannst? Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, dass da irgendwas zwischen dir und Gott steht. Ich will heute die Predigtreihe "Wozu das Kreuz?" fortsetzen und dafür auf einen Text schauen, bei dem diese Frage, wie wir Menschen vor Gott kommen können und in seiner Gegenwart leben können, in seiner Gegenwart sein können, ganz zentral ist. Der Predigttext ist aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 16, wo es um den Versöhnungstag geht, das Yom Kippur-Fest, dem wichtigsten der jüdischen Festtage, die jährlich gefeiert werden. Ich lese 3. Mose 16, die Verse 1 bis 10. Und nach dem Tod der beiden Söhne Aarons, die starben, als sie vor den Herrn traten, redete der Herr mit Mose. Und der Herr sprach zu Mose: Sage deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum gehen darf, hinter den Vorhang vor die Deckplatte auf der Lade, sonst muss er sterben. Denn ich erscheine in der Wolke über der Deckplatte. Nur so darf Aaron in das Heiligtum gehen, mit einem jungen Stier als Sündopfer und einem Widder als Brandopfer. Er soll einen heiligen Leibrock aus Leinen anziehen, und Kleider aus Leinen sollen seine Scham bedecken. Und er soll sich mit einer Schärpe aus Leinen gürten und einen Kopfbund aus Leinen umbinden. Es sind heilige Gewänder. Und er soll seinen Leib mit Wasser waschen und sie dann anziehen. Und von der Gemeinde der Israeliten soll er 2 Ziegenböcke als Sündopfer nehmen und einen Widder als Brandopfer. Und Aaron soll den Jungstier darbringen, der als Sündopfer für ihn bestimmt ist, und für sich und sein Haus Sühne erwirken. Und er soll die beiden Böcke nehmen und sie vor den Herrn stellen, an den Eingang des Zelts der Begegnung. Und Aaron soll über die beiden Böcke Lose werfen, ein Los für den Herrn und ein Los für Azazel. Und Aaron soll den Bock, auf den das Los für den Herrn gefallen ist, darbringen als Sündopfer. Als Sündopfer soll er ihn darbringen. Der Bock aber, auf den das Los für Azazel gefallen ist, soll lebend vor den Herrn gestellt werden, damit man über ihm die Sühnehandlung vollziehe und ihn zu Azazel in die Wüste treibe. Wie können sündige Menschen und der heilige Gott Gemeinschaft miteinander haben? Diese Frage zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel. Am Anfang, in den ersten Kapiteln der Bibel, wird erzählt, wie die Menschen im Garten Eden in direkter und unmittelbarer Gemeinschaft mit Gott gelebt haben. Daran sehen wir das Ideal, für das Gott uns Menschen eigentlich geschaffen hat, in seiner Gegenwart zu leben, mit ihm in Beziehung zu leben und in seiner Nähe zu sein. Doch dieses Ideal hält nicht lange an. Die Menschen entschließen sich, nicht nach Gottes Vorstellungen zu leben, sondern sie wollen lieber selbst ihr eigener Gott sein und ihren eigenen unabhängigen Weg gehen. Und von da an ist das Verhältnis zwischen Gott und Menschen fundamental gestört. Karl hatte bereits letzte Woche über die Sünde in ihrer zwischenmenschlich zerstörerischen Kraft beschrieben. Diese zerstörerische Kraft der Sünde tritt auch zwischen Menschen und Gott, entzweit die Beziehung und trennt uns voneinander. In 1. Mose 3 wird beschrieben, wie die Menschen selbst diese trennende Konsequenz der Sünde, ihres Ungehorsams spürten. Sie verstecken sich vor Gott, wagen es nicht mehr, ihm unter die Augen zu treten. Und sie werden fortgeschickt aus Eden, fort aus der Gegenwart Gottes. Wir können nicht mehr so in Gemeinschaft mit Gott leben, wie es einmal war. Immer wieder sehen wir in der Bibel diesen trennenden Effekt der Sünde. dass Menschen nicht in die Gegenwart Gottes kommen können. Dabei geht es nicht einfach darum, dass Gott es als Strafe nicht mehr erlauben würde, sondern dass ein sündiger Mensch die unmittelbare und unverhüllte Gegenwart Gottes gar nicht ertragen, gar nicht überleben könnte. Wir haben das vor 2 Wochen in der Predigt von Philipp Rüdiger gehört, wo sich der Prophet Jesaja in Jesaja Kapitel 6 in einer Vision mit dieser Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes konfrontiert sah und nur ausruft: Wehe mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und ich wohne in einem Volk mit unreinen Lippen und meine Augen haben den Herrn der Herrscharen gesehen. In 2. Mose 33 bittet Mose, der wohl größte Prophet und Diener Gottes im Alten Testament, Gottes Herrlichkeit sehen zu dürfen. Doch Gott ließ ihn nur aus einem Felsspalt seine vorübergezogene Herrlichkeit von hinten sehen und sagte zu ihm: Du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn ein Mensch kann mich nicht sehen und am Leben bleiben. So hatte die Gegenwart Gottes auch oft etwas Furchteinflößendes, Lebensbedrohliches, von dem sich Menschen aus Angst lieber fernhalten wollten. Als Gott in einer gewaltigen Erscheinung auf dem Sinai direkt zum Volk Israel sprach, heißt es vom Volk: Das Volk nahm es wahr, und sie zitterten und blieben in Ferne stehen und sprachen zu Mose: Rede du mit uns, und wir wollen hören. Gott aber soll nicht zu uns reden, damit wir nicht sterben. Und selbst im Neuen Testament finden wir dieses Motiv, nachdem Petrus auf Jesu Wort hin das Wunder des Fischzugs erlebt hat und den wohl größten Fang seines Lebens gemacht hat, bricht er nicht etwa in Jubel aus und fängt im Kopf schon an, das ganze Geld auszugeben, sondern als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte: Geh weg von mir, Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch. Er hatte nur einen ersten Schimmer von dieser Größe und Herrlichkeit Gottes gesehen, die in Jesus am Werk war. Und trotzdem hat er gemerkt, dass seine Sünde und dieser heilige Gott nicht zusammenpassen. Und auch unser Text aus 3. Mose 16 beginnt mit dieser Bedrohlichkeit der Gegenwart Gottes. Der Text erinnert in Vers 1 an den tragischen Tod zweier Söhne Aarons, die zuvor in Kapitel 10 eigenmächtig Räucheropfer im Heiligtum dargebracht hatten und auf der Stelle starben, verbrannt von Feuer, das von Gott ausging. Dementsprechend ernst ist auch die Mahnung an Aaron in diesem Text, an Aaron und seine Nachfolger, seine Nachkommen, nicht zu jeder Zeit ins Heiligtum, ins Allerheiligste zu kommen und sich genau an die vorgeschriebenen Anweisungen zu halten, damit er nicht stirbt, wenn er in die Gegenwart Gottes tritt. Diese Bedrohlichkeit der Gegenwart Gottes ist wahrscheinlich einer der befremdlichsten und verstörendsten Aspekte von Gottes Heiligkeit, wie sie uns gerade im Alten Testament immer wieder begegnet. Wir sind es doch eigentlich gewohnt, dass wir immer und mit allem zu Gott kommen können, dass wir ihn lieber Vater nennen dürfen, dass wir eine vertraute und intime Gemeinschaft mit ihm haben können. Aber diese Texte zeigen uns, dass das gar nicht so selbstverständlich ist. Denn Sünde und Gottes Heiligkeit, die passen nicht zusammen. Das Böse und die Ungerechtigkeit, die jeder Mensch in seinem Leben hat, trennen uns von Gott. Wie also können sündige Menschen und der heilige Gott Gemeinschaft miteinander haben? Wie können wir trotz allem zu Gott kommen? 3. Mose 16 und eigentlich das ganze 3. Buch Mose mit seinen für uns doch oft eher befremdlichen Opfer- und Reinheitsvorschriften sind ganz zentral für die Antwort, die das Alte Testament auf diese Frage gibt, wie sündige Menschen wieder versöhnt mit Gott leben können. Was wir dabei ganz entscheidend beachten müssen, der Opferkult und auch der Versöhnungstag, der hier beschrieben ist, das sind im Alten Testament keine verzweifelten Versuche des Menschen, irgendwie einen zornigen Gott gnädig zu stimmen. Denn die Initiative, die geht immer von Gott aus. Gott ist derjenige, der sich Israel erwählt hat, es aus Ägypten befreit hat, damit es sein Volk wird. Er entschließt sich, inmitten des Volkes zu wohnen und lässt sie in 2. Mose die Stiftshütte als sein Heiligtum errichten. Die Stiftshütte steht, wie man hier auf diesem Bild, dieser Grafik auch sehen kann, sie steht inmitten des israelitischen Lagers. Alle Stämme sind ringsherum angeordnet. Es ist Gott, der die Gemeinschaft mit dem sündigen Volk sucht und in ihrer Mitte Wohnung nimmt. Und es ist Gott, der ihnen die Opfer und den Versöhnungstag als Lösung, als vorläufige Lösung für das Problem der Sünde gibt, damit das Volk trotz ihrer Sünden in Gemeinschaft mit dem heiligen Gott leben kann. Was geschieht nun an diesem Versöhnungstag? Nachdem Aaron, der Hohepriester, sich zunächst selbst vorbereitet hat, wie es hier in unserem Text beschrieben steht, sich gewaschen und heilige Kleider speziell für diesen Tag angezogen hat und für seine eigenen Sünden einen Stier als Opfer dargebracht hat, danach ging es schließlich an den Kern der Versöhnungstagzeremonie. Im Zentrum stehen dabei 2 Ziegenböcke, über die Aaron Lose werfen soll. Einer ist bestimmt für Jahwe und einer für Azazel. Der Ziegenbock für Jahwe wird als Sündopfer geschlachtet und sein Blut vom Hohenpriester in das Allerheiligste gebracht und dort auf die Deckplatte der Bundeslade gesprengt. Dort, so heißt es im Vers 2, ist die Gegenwart Gottes. Dort erscheint Gott in einer Wolke. Mit dem Blut des Opfertiers, das ins Allerheiligste gebracht wird und dort mit dem Finger verspritzt wird, soll Sühnung für das Volk erwirkt werden. Soll das Volk mit Gott versöhnt werden. Und sowohl das Volk als auch das Heiligtum selbst, das inmitten des Volkes steht, soll von allen Sünden Israels gereinigt werden. Reinheit, rituelle Reinheit, von der in den Mosebüchern so oft die Rede ist, das bedeutet im Alten Testament, dass etwas für den Dienst für Gott, für den Dienst am Heiligtum geeignet ist. Es ist die Voraussetzung, mit Gott in Kontakt zu treten. Unreinheit konnte durch allerlei Vorgänge im alltäglichen Leben ausgelöst werden, aber vor allem durch die Sünden des Volkes und den Ungehorsam gegenüber Gott. So soll hier am Versöhnungstag das Volk und die Stiftshütte wieder von ihren Sünden gereinigt werden, damit sie bereit sind dafür, dass Gott in ihrer Mitte wohnt. Der zweite Ziegenbock ist für Azazel. Was hat es mit dieser Bezeichnung auf sich? Die kurze und etwas unbefriedigende Antwort lautet, man weiß es nicht ganz so sicher. Das hebräische Wort Azazel kommt nur in diesem Kapitel der Bibel vor. Und schon in der Antike gab es unterschiedliche Meinungen darüber, was es bedeutet. Manche haben Azazel schon damals als den Namen eines Dämons, der in der Wüste wohnt, verstanden. Und so taucht das Wort auch in frühjüdischer Literatur aus vorchristlicher Zeit auch immer wieder als Name eines Dämons auf. Andere sahen darin einfach eine Bezeichnung dafür, dass der Ziegenbock weggeschickt wird. So übersetzen es frühe griechische und lateinische Bibelübersetzungen. Oder auch, dass es eine besonders schroffe und unwirtliche felsige Landschaft beschreibt, in die der Ziegenbock getrieben wird. Man ist sich einfach nicht so sicher, woher das Wort, die Wortbestandteile kommt, hat da verschiedene Theorien. Und mit unserem aktuellen Wissensstand lässt sich diese Frage wohl auch nicht letztendlich sicher klären, auch wenn es für manche Positionen vielleicht stärkere Argumente gibt als für andere. Aber wie auch immer man diese Formulierung für Azazel genau versteht, entscheidend ist es, auf die Funktion dieses Ziegenbocks zu schauen. Und die ist einige Verse später in den Versen 20 bis 22 deutlich zum Ausdruck gebracht. Und wenn er die Sühne für das Heiligtum, das Zelt der Begegnung und den Altar beendet hat, soll er den lebenden Bock herbeibringen. Und Aaron soll beide Hände auf den Kopf des lebenden Bocks legen und über ihm alle Schuld der Israeliten und alle ihre Vergehen bekennen, mit denen sie sich versündigt haben. Und er soll sie auf den Kopf des Bocks legen und ihn durch einen Mann, der bereitsteht, in die Wüste treiben lassen. So soll der Bock alle ihre Schuld mit sich forttragen in die Öde. Und der Mann soll den Bock in die Wüste treiben. Der zweite Ziegenbock wird nicht als Opfer dargebracht, nicht für Jahwe und erst recht nicht für irgendein dämonisches Wesen. Er stellt auch keine Bezahlung oder ein Geschenk oder dergleichen dar, um irgendein böses Wesen zu besänftigen. Sondern Aaron legt beide Hände auf seinen Kopf und bekennt die Sünden Israels über ihm. Und damit werden die Sünden symbolisch auf den Kopf des Tieres, auf das Tier gelegt. Und der Ziegenbock wird aus dem Lager getrieben und trägt die Sünden des Volkes mit sich. Fort aus der Gemeinschaft der Menschen. Fort aus der Gegenwart Gottes. In die Wüste, zu Azazel. Wenn man es mit deutschen Redewendungen ausdrücken will, könnte man vielleicht sagen, die Sünden des Volkes werden in die Wüste geschickt oder zum Teufel gejagt. Das Ergebnis ist, die Sünde ist von Israel weggenommen. Sie belasten Israels Gemeinschaft mit Gott nicht mehr länger, wodurch ein versöhntes Leben mit Gott möglich ist. Sie sind aus der Gemeinschaft entfernt. Oder wie es David im Psalm 103 ausdrückt, sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wenn man auf die Sünden, den Ungehorsam und die bösen Taten des Volkes schaut, kann es eigentlich unmöglich mit Gott leben und sein Volk sein. Aber Gott hat sich Israel zugewandt und möchte in seiner Mitte wohnen. Deshalb gibt er seinem Volk diesen Ritus des Versöhnungstages, um sie von ihrer Schuld zu reinigen und ihre Sünden wegzunehmen, damit Gott in ihrer Mitte wohnen kann und damit das Volk versöhnt in der Gegenwart Gottes leben kann. Doch das Reinigen des Volkes, ja, das konnte nicht mehr als nur eine vorläufige Lösung sein. Der Autor des Hebräerbriefes macht das in Hebräer 9 und 10 deutlich. Denn der Hohepriester musste Jahr für Jahr zuerst für sich selbst Sündopfer darbringen und dann für das Volk opfern und das Blut ins Allerheiligste bringen, immer wieder, ohne Ende. Diese Riten konnten also nicht wirklich und nicht endgültig Sünden wegnehmen und davon reinigen. Und so sehr die Stiftshütte in der Mitte des Volkes Israel Gottes Gegenwart repräsentierte, so sehr machte sie auch die bleibende Distanz zwischen Gott und Menschen deutlich. Gott ist verborgen im Allerheiligsten. Nur der Hohepriester durfte ein einziges Mal im Jahr durch den schweren Vorhang hineintreten vor die Bundeslade, mit dem Blut des Sündopfers in der Hand und mit Räucherwerk, das, so wird es im Text beschrieben, wie eine Art schützenden Rauch bildete zwischen ihm und Gottes Gegenwart, damit er nicht stirbt, wenn er vor Gott tritt. Das, was der Hohepriester am Versöhnungstag Jahr für Jahr vorläufig und unvollkommen getan hat, das hat Jesus für uns ein für allemal und endgültig am Kreuz getan, als er für uns und unsere Sünden gestorben ist. Der Hebräerbrief greift den Ritus des Versöhnungstags auf, um dieses Opfer Jesu genauer zu erklären und beschreibt Jesus als den vollkommenen Hohepriester, der ohne Sünden ist, der nicht für sich selbst opfern musste und der sein eigenes Blut ins himmlische Heiligtum gebracht hat und uns endgültig von unseren Sünden gereinigt hat, damit wir in Gottes Gegenwart kommen und mit ihm in Gemeinschaft leben können. In Hebräer 10 heißt es da: So haben wir nun, liebe Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu die Freiheit, ins Heiligtum einzutreten. Diesen Zutritt hat er uns verschafft, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Dieser nun offene Zugang ins Heiligtum, der wird auch in den Evangelien Matthäus, Markus und Lukas in allen dreien symbolisiert, wenn während der Kreuzigung der Vorhang zum Allerheiligsten von oben nach unten entzwei reißt. Die Trennung zwischen Menschen und Gott ist aufgehoben. Noch deutlicher wird es am Ende der Bibel in Offenbarung 21 in der Beschreibung des neuen Jerusalems. Dort heißt es, einen Tempel aber sah ich dort nicht, denn Gott, der Herr, der Herrscher über das All, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie erscheinen, sondern die Herrlichkeit Gottes erleuchtete sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Was am Ende der Bibel steht, ist wieder diese unmittelbare und direkte Gemeinschaft mit Gott, die wir zu Anfang in Eden gesehen hatten. Es ist diese Gemeinschaft, die durch Jesu Tod am Kreuz wiederhergestellt wird. Wozu das Kreuz? Weil Gott die Gemeinschaft mit uns Menschen sucht. Und weil wir durch unsere Sünden von ihm getrennt sind und nicht in seine Gegenwart kommen können. Deshalb hat er sich selbst hingegeben, als vollkommenes Opfer, um uns von unserer Schuld zu reinigen und unsere Sünden wegzunehmen und uns mit ihm zu versöhnen. In Kolosser 1 schreibt Paulus, auch euch, die ihr einst Fremde wart und Feinde, deren Sinn auf böse Taten aus war, euch hat er jetzt mit sich versöhnt, in seinem sterblichen Leib durch seinen Tod, um euch heilig, makellos und unbescholten vor sich hinzustellen. Daher gilt seine Einladung, unsere Sünden zu bekennen und sie auf ihn zu legen, weil er uns am Kreuz davon reinmacht und den Weg für uns freimacht in Gottes Gegenwart. Wir dürfen ihn lieber Vater nennen und mit ihm in versöhnter Gemeinschaft leben. Und wenn du dich fragst, kann auch ich zu Gott kommen oder ist meine Schuld zu groß? Die anderen vielleicht, aber bin ich nicht zu unwürdig? Dann sage ich dir, ja, du kannst kommen. Jesus ist am Kreuz gestorben, um deine Schuld wegzunehmen, um dir ein reines Gewissen zu geben, damit du frei in seine Gegenwart kommen kannst, damit du in Beziehung leben kannst mit dem Gott, der dich liebt. Leg deine Schuld bei Jesus ab, wie der Hohepriester sie auf den Kopf des Ziegenbocks gelegt hat, und tritt frei in Gottes Heiligtum, in seine Gegenwart. Amen.